Okay, das war ein Beispiel von diesen Gedichten, die Knecht schreibt, als junger Mann in dieser Eliteschule. Nachdem er die Eliteschule abgeschlossen hat, genießt er die Freiheit, sich in allen gewünschten Fächern zu studieren. Das ist so die Schülerordnung. Wenn man die Eliteschule abgeschlossen hat, wird man so freier Student und kann studieren, was man will. Ja? Und zu den wenigen Pflichten dieser freien Studienjahre, also die sind völlig frei, aber eine Pflicht haben sie, und zwar müssen sie jährlich einen sogenannten Lebenslauf abfassen. Lebenslauf ist so eine fiktive, beliebige, in eine beliebige Zeit zurückverlegte Selbstbiografie, so eine Art Kurzgeschichte, imaginäre Selbstbiografie. Und drei dieser Lebensläufe bilden das Ende von Hesses Buch. Das eine heißt, glaube ich, irgendwie Der Regenmacher, dann gibt es Der Beichtvater und dann gibt es den sogenannten indischen Lebenslauf. Und ich kenne Menschen, die diese drei Lebensläufe für das Interessanteste des gesamten Romans halten. Die sind auch relativ kurz, die kann man so 30 Seiten, 40 kann man so als Kurzgeschichte lesen. Ich bin da anderer Meinung. Ich halte den Roman nicht für wichtiger als die Lebensläufe, aber sie sind nicht uninteressant. Der erste Lebenslauf, Der Regenmacher, sieht Knecht als Teil eines so quasi steinzeitlichen Stammes. Ja, irgendwie so, was weiß ich, 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung oder 5.000, keine Ahnung. Also ein Stamm, der die Naturgewalten als Götter verehrt, wie das so alle sogenannten primitiven Völker wohl getan haben. Und Josef Knecht ist in der Zeit Regenmacher in diesem Stamm. Und es kommt eine Zeit, wo Knecht, der da natürlich nicht Knecht heißt, trotz seiner magischen Kräfte als Regenmacher nicht verhindern kann, dass der Stamm eine schreckliche Dürre und Hungersnot erleidet. Und im Stamm formt sich die Meinung, dass der erfolglose Regenmacher den verstimmten Göttern als Opfer gebracht werden müsse, damit endlich Regen kommt. Knecht nimmt die Schuld auf sich und lässt sich als Menschenopfer abschlachten. Ja? Man könnte sagen, wenn man es positiv sehen will, er opfert sich, um den Stammesfrieden wiederherzustellen. Im zweiten Lebenslauf, dem Beichtvater, ist Knecht einer der asketischen Wüstenväter der ersten christlichen Jahrhunderte. Ja? Im Widerstreit zwischen dem hohen Anspruch nach gottgefälligem Leben und den Versuchungen des Fleisches, wie man das so im Christentum nennt, ja, scheitert er, wie alle anderen auch, um letztlich am Ende seines Lebens aber doch einen inneren Frieden zu finden, eine Versöhnung dieser Konflikte. Der dritte, sogenannte indische Lebenslauf, bringt uns näher an die Gedankenwelt des Buddhismus, würde ich sagen. Hier ist Knecht der Königssohn Dasa, der aber durch erneute Heirat seines Vaters, des Königs, um die Erbfolge gebracht wird und unter Kuhhirten aufwachsen muss, weil ihn seine Stiefmutter umbringen will. Ja? In einer ziemlich verwickelten Geschichte kommt er schließlich doch noch zur Macht und startet einen Rachefeldzug gegen die Stiefmutter. Er gewinnt letztlich die Königswürde, er gewinnt eine wunderschöne Frau, hat Kinder, um dann schließlich doch wieder allen Reichtum und die Macht wieder zu verlieren. Ja? Und erst bei einem Yogi im Walde, in tiefer Meditation, erkennt er, dass all diese Dramen, die er erlebt hatte, eigentlich nur erfundene Geschichten waren, die sein eigener Geist erzählt hatte. Alles war Maya, wie man das in Indien nennt, Täuschung. Er hat es in gewisser Weise geträumt. Ja? Und er beschließt nun, bei dem Yogi zu bleiben und beschließt sein Leben als Meditierer im Wald. Ich glaube, der letzte Satz von dieser Geschichte ist: und diesen Wald hat Dasa nicht mehr verlassen. Ende. der Story. Ja. Was man von dieser letzten Geschichte vielleicht mitnehmen kann, ist, dass das ganze Leben eigentlich ein Traum ist. Ja. Was wir erleben, erleben wir in unserem Geist. Und vieles, was wir erleben, sind eigentlich nur Geschichten, die wir uns selber erzählen. Ja, es gibt ein buddhistisches Sutra, das sogenannte Samadhi Raja Sutra, was wir manchmal als Puja-Lesung benutzen. Da sind so ein paar Verse, ich lese die mal vor, die mich daran sehr daran erinnern. Wisse, dass alle Dinge so sind. Ein Trugbild und Wolkenschloss, Träume, bloße Erscheinungen, ohne Essenz und dennoch mit sichtbaren Merkmalen. Wisse, dass alle Dinge so sind, wie ein Gaukelspiel von Magiern erzeugt, Pferde, Ochsen, Karren und andere Dinge. Und nichts davon ist so, wie es scheint. Wisse, dass alle Dinge so sind. Die junge Frau erlebt im Traum Geburt und Tod ihres Kindes zugleich. Stirbt es dann, trauert die von der Geburt einst Beglückte. Das war jetzt ein Zitat aus dem Samadhi Raja Sutta. Und ähnliche Erfahrung scheint dieser Königssohn Dasa in diesem dritten Lebenslauf zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie, vielleicht ist das zu weit weg von, was ich da gerade erzählt habe, von eurer eigenen Lebenserfahrung, aber ich kann nur für mich selber sprechen, je länger ich den Dharma übe, umso mehr sehe ich das ganze Leben als Traum. Okay, ich weiß, ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl, ja, und halte diesen Vortrag und auf einer gewissen Art, ja, ist nicht das, was normalerweise als Traum beschreiben würde, aber mit gewissem Zeitabstand, wenn man so im Nachhinein darauf zurückblickt, wenn ich so an meine Jugend zurückblicke oder was ich vor 20 Jahren gemacht habe, 30 Jahren gemacht habe, das kommt mir wirklich vor wie ein Traum. Also ich komme mir da selber auch vor wie eine ganz andere Person, als wäre das eigentlich eine Person aus einem früheren Leben vielleicht, die da irgendwas gemacht hat. Ja. Also mit einer gewissen Perspektive, ja, irgendwie das Leben ist viel fließender, ist nicht so fest und sicher, wie wir glauben. Vieles, ja, ist, ich sage nicht, dass es ein Traum ist. Ich sage, es ist wie ein Traum, das ist sozusagen. Es hat genauso viel Realität auf einer bestimmten Perspektive wie der Traum. Ja, wenn wir träumen, haben wir auch, erleben wir Emotionen, wir haben Angst, wir haben Eifersucht, wir sind schweißgebadet oder wir haben Freude. Ja, und dann ist der Traum zu Ende und kenne sicherlich auch oft die Emotionen, die man im Traum erlebt, die wirken noch nach. Du bist schon wach, du weißt, es war nur ein Traum. Aber die Angst, die du vielleicht hattest, oder die Freude oder die Eifersucht, die erlebst du manchmal noch 2-3 Stunden hinterher. Also ich kenne das jedenfalls so von mir, wenn das wirklich ein aufrüttelnder Traum war. Also insofern, was ist realer? Das, was wir hier jetzt erleben, oder der Traum, ja, den wir heute Nacht vielleicht träumen? Große Frage. Ne? Okay, also so sehe ich jedenfalls diese Geschichte. Zurück nach Kastalien und zum eigentlichen Roman Glasperlenspiel. Das waren ja nur diese fiktiven Lebensläufe.